Everdinger Schlosskonzerte in 3 Wörtern. Was kann man erwarten?
Ambiente, Barockklang, Kulinarik.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nimm Platz, der Podcast des Oberösterreichischen Kultursommers 2023. Im Zentrum steht heute das Festival Everdinger Schlosskonzerte. An 3 Kammermusikabenden werden himmlische Trompetenklänge, feinste Barockmusik und Solisten der Wiener Philharmoniker zu hören sein, so steht's im Flyer des Festivals. Was genau auf dem Programm steht und warum der Aufführungsort ein ganz besonderer ist, darüber spreche ich heute mit dem Intendanten des Festivals, Michael Ohmann. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind seit vielen Jahren als Professor für Blockflöte, Kammermusik und historische Aufführungspraxis an der Anton Bruckner Uni in Linz tätig. 2001 haben Sie das Barockensemble Austrian Baroque Company gegründet, seither viele CDs, auch mit anderen Barockensembles. Und letztes Jahr wurden Sie auch mit dem Kulturehrenzeichen des Landes Oberösterreichs ausgezeichnet. Gratulation dazu nochmal.
Danke, danke.
Und Sie sind auch künstlerischer Leiter der Everdinger Schlosskonzerte. Wie kam es denn zu den Everdinger Schlosskonzerten?
Also es kam dazu mit einem ganz profanen Umstand, dass meine Frau Martina eine gebürtige Everdingerin ist und ich immer wieder natürlich in Everding war und dieses Schloss natürlich auch wahrgenommen habe. Aber die zündende Idee kam bei einer Urlaubsheimfahrt, wo wir darüber nachdachten, wo wir denn eventuell Sommerkonzerte veranstalten könnten, und wir haben einige Locations im Auge gehabt und immer wieder uns Schlösser oder Burgen oder schöne Kirchen angesehen, und mir kam eben dieser Gedanke eben von Everding, vom Schloss Everding, und habe dann meine Frau gefragt, also sind dort eigentlich viele Aktivitäten oder ist das im Jahr, unter dem Jahr sehr frequentiert? Und sie hat mir gleich vom Everdinger Advent, vom Everdinger Schloss Advent erzählt, aber im Sommer fiel ja eigentlich nichts in dem Sinn ein, und ich hatte dann die Idee, den Hausherrn Fürst Steinberg zu kontaktieren und mich mal vorzustellen, ob das eventuell eine Möglichkeit wäre. Und der war sehr angetan und hat mir den sogenannten Ahnensaal empfohlen. Das ist ein Saal im ersten Stock in so einem Nebentrakt vom Schloss, der älteste Teil auch des Schlosses. Und bei mir haben dann gleich die Glocken so quasi geläutet, aha, alte Musik, barocke Kammermusik in einem historischen Saal mit historischem Ambiente und so weiter. Das würde natürlich gut passen. Und so haben wir dann 2009 gestartet. Linz war damals Kulturhauptstadt und muss auch dazu sagen, dass einerseits das Wohlwollen der Fürstenfamilie, aber auch das dortige Stadtmarketing mit Frau Magister Rauscher, die uns bis heute dahingehend auch sehr unterstützen. Denn alleine eine künstlerische Idee zu haben, ist natürlich schön, aber sie dann wirklich auch nicht nur auf Papier, sondern in die Tat umzusetzen, ist schon sehr schwierig und kann unter Umständen doch ein komplexes Unternehmen werden. Und da braucht man natürlich auch ein kleines Team, im besten Fall vor Ort, mit denen man dann sehr gut zusammenarbeiten kann. Und das ist in dem Fall jetzt schon nach 15 Jahren auch eben wirklich der Fall. Und ich schätzt das sehr und wir freuen uns jedes Jahr, wenn wir im Sommer wieder dort musizieren dürfen.
Everding, 30 Minuten von Linz entfernt, ist ja insofern besonders, es ist die drittälteste Stadt Österreichs, habe ich gelesen.
Genau, ja, das ist schon was Besonderes, und sobald man tatsächlich in Everding am Hauptplatz steht, wird einem das auch sehr bewusst. Es sind also wirklich ganz toll und viel renovierte Bausubstanz, die man dort vorfinden kann. Und man bewegt sich dort wirklich in einem historischen Ambiente, natürlich mit allen neuzeitlichen Dingen, die wir jetzt gewöhnt sind, aber wenn man genau schaut von der Architektur und auch von der bildenden Kunst, deutet sehr viel darauf hin, dass es eine sehr, sehr alte Stadt ist. Und Eferding hat ja voriges Jahr auch eine 800-Jahr-Feier gehabt. Das heißt, also urkundlich wurde es vor 800 Jahren erstmals erwähnt und ist doch mittlerweile eine sehr lebendige und kulturell aktive Stadt geworden für diesen Zentralraum in Oberösterreich und erfreut sich großer Beliebtheit.
Sie haben es gerade erwähnt, 800-Jahr-Jubiläum und für eine so relativ kleine Einwohnerzahl, ich glaube es sind so um die 4000, ist ja auch ein relativ großes Kulturangebot. Also was kann man denn in Eferding oder Raum Eferding alles so entdecken?
Also es gibt sehr schöne Nachbarorte wie Hartkirchen oder auch Aschach an der Donau, die also auch eine sehr alte Geschichte haben. Es sind vor allem auch, weil ich eben von der Musik komme, ist eine relativ bedeutende Orgellandschaft auch in dieser Gegend. Also in Hartkirchen gibt es eine ganz wunderschöne Orgel, in Eferding natürlich auch. Da können wir später noch ein bisschen drauf eingehen, weil da steht im Ahnensaal eine kleine Orgel, an der sogar Anton Bruckner gespielt hat. Und ansonsten gibt es ein kulturelles Angebot auch mit vielen Malkursen und Töpferkursen. Es ist die Gegend vor allem bei den Radfahrern sehr beliebt, weil es ja von Passau nach Linz sozusagen durchgehende Radwege gibt, wo man eben quasi bei Eferding auch vorbeikommt oder in Aschach an der Donau, wo dann auch dementsprechend die Infrastruktur auch für diese Gäste dort sehr gut eingerichtet ist. Und es wird also im Sommer also schon sehr frequentiert, also nicht nur die Stadt Eferding selbst, sondern eben diese Gegend, diese Durchzugsortschaften auch quasi von Passau bis nach Linz, also dieses sogenannte Eferdinger Becken, auch ein sehr fruchtbarer Boden, also mehr als lohnenswert für einen Ausflug.
Die Eferdinger Schlosskonzerte, der Name verrät's, finden im Schloss statt, im Schloss Starenberg. Und die Geschichte des Schlosses geht ja aufs 13. Jahrhundert zurück. Also da haben wir es wirklich mit sehr altehrwürdigen Gemäuern zu tun sozusagen. Und zwei Museen kann man im Schloss Starenberg besuchen, nämlich das Stadtmuseum und das Starenbergische Familienmuseum. Und ich habe gelesen, im Stadtmuseum kann man ja auch diesen Tisch betrachten, auf dem Mozart seine Zauberflöte komponiert haben soll. Ja. Möglicherweise, man weiß es nicht.
Man weiß es nicht genau, aber da ist der Fürst auch ganz stolz und zu Recht auch ganz stolz drauf, weil das doch eine historische Attraktion im besten Sinne ist. Und es gibt auch im Museum sogar Musikinstrumente, die dort liegen, die gar nicht so unbedeutend sind. Das sind Instrumente aus dem Spätbarock und aus der Wiener Klassik, die zum Teil in Blasmusiken oder in Militärmusiken verwendet wurden, vor allem Trompeten und Posaunen und Fagotte. Und es gibt aber auch ein paar Querflöten und natürlich dann auch landwirtschaftliche Hilfsmittel und Bilder, Porträts von Adeligen, also eine ganz bunte Palette. Und der Ahnensaal selbst natürlich, wie der Name schon sagt, also ist ganz, ganz reich bebildert mit großen Ahnenbildern und mit Porträts, nicht nur von der starnbergischen Fürstenfamilie, sondern auch von anderen Vertretern. Und das ist also schon sehr imposant eigentlich. Ja, und ich freue mich sehr, dass wir den für Konzerte verwenden dürfen und vor allem auch für jene Musik, die wir dort hauptsächlich spielen, nämlich Musik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert.
Was ist denn der Mehrwert, wenn man Konzerte spielt in so einem Saal im Gegensatz zu einem modernen Konzertsaal?
Also die Beschäftigung von uns Musikern immer wieder mit alten Quellen, mit alten Instrumenten, mit dem Nachlesen und Versuchen, sich eventuell die Vorstellungswelt der damaligen Komponisten, sich dort hineinzudenken und eventuell zu Ergebnissen zu kommen, wie denn womöglich so eine Sonate oder so ein Tanzstück von einem Georg Friedrich Händel oder von einem Johann Sebastian Bach denn geklungen hat. haben möchte. Dieses Interesse geht natürlich dann immer auch weiter darüber hinaus, dass man sich auch die historischen Gegebenheiten der damaligen Zeit ansieht. Und gerade bei guten Komponisten, die haben ja nicht nur für bestimmte Instrumente geschrieben, sondern die haben auch sehr oft Akustiken und Seele mit einbezogen. Also damals waren ja Komponisten an Höfen angestellt, wo es vielleicht 2, 3 Locations gab, wo immer wieder die Musik erklungen war, die sie komponiert haben. Und die wussten dann ganz genau und komponierten immer wieder auch spezielle Stücke, auch für spezielle Seele. Das heißt, dieses Gedankengut oder dieses verbindende Gut von Musik aufführen in bestimmten Seelen mit einer bestimmten Akustik, das war also natürlich etwas sehr was Interessantes und etwas, was die Komponisten damals auf jeden Fall auch pflegten. Und für uns heutige Musiker ist das natürlich nicht ganz unwichtig, denn es ist zweifelsohne, also das kann auch das Publikum bestätigen, wenn man in einem historischen Ambiente sitzt und Musik aus vergangener Zeit oder vielleicht sogar aus der Zeit, wo der Saal wirklich entstanden ist, hört, dann ist das noch einmal etwas ganz Besonderes. Das ist oft vielleicht nicht so mit Worten direkt so zu erklären, aber es schwingt eine Atmosphäre mit und es gibt einem einen gewissen Flow, wenn man so möchte, der in sich stimmig ist und man spürt das auf jeden Fall. Und das ist natürlich ein Geschenk für uns Musiker und das Publikum dankt das natürlich auch.
Ich glaube nämlich auch, der Konzertbesuch besteht ja nicht nur darin, die Musik zu hören auf der Bühne, sondern auch das ganze Ambiente. Also wenn dann das Äußere passt, also die Bühne, der Bühnenraum passt, dann nimmt man die Musik ganz anders wahr. Ich jetzt als Publikum kann das bestätigen, weil ich mag das sehr gerne, alte barocke Musik in eben barocken Sälen auch zu hören. Und als Musiker, Sie haben es gerade angesprochen, ist es ähnlich, haben Sie auch das Gefühl, es passt dann einfach besser, wenn Sie in so einem altehrwürdigen Raum sind?
Ja, auf jeden Fall, weil es ist auch das Gedankengut, was man selber immer wieder, man versucht ja auch zum Beispiel bei seinem Musikinstrument, aus welchem Holz mache ich das, was gibt's da für Hölzer, wie klingt die eine Flöte so und wie klingt sie anders, wenn ich mit einem anderen Holz arbeite. Also es ist ein ständiges Reflektieren und wenn man dann, ich sage mal so in einem Saal mit viel Holz zum Beispiel, seine Flöte zum Klingen bringt oder die Barockgitarre zum Klingen bringt, dann ist das einfach etwas Stimmiges. Ja, das ist so ähnlich wie vielleicht wie bei der Nahrungsaufnahme. Jeder kennt das von uns, wenn man dem Körper gesunde, gute, wertvolle Nahrung gibt, dann hat man einfach ein anderes Wohlsein, als wie wenn man Lebensmittel isst, die einem vermeintlich zwar auch schmecken, aber die natürlich für die Gesundheit nicht immer das Allerbeste sind. Also es gibt eine gewisse Einheit und auch Zufriedenheit, die man eben als Künstler dann sehr wohl auf dem Podium spürt und man hört ja natürlich auch selber, wie etwas klingt und da sind also wirklich oft gewaltige Unterschiede, ob man da in einem Art Studio oder in einem Mehrzwecksaal oder wie auch immer spielt oder in einem historisch konzipierten Saal.
Mir gefällt das Beispiel mit der Nahrungsaufnahme sehr gut, weil das kann man, glaube ich, auch gar nicht so beschreiben. Es ist einfach so ein Gefühl, was man spürt und es passt oder es passt einfach nicht so gut. Der Schwerpunkt des Festivals liegt ja schon auf barocker Musik. Gibt es einen roten Faden, der sich durch das diesjährige Festival zieht?
Also es ist so, dass ursprünglich bei der Gründung waren es einfach die Festspiele der Austrian Baroque Company. Das sind also im Wesentlichen Stammmitglieder und auch Freunde, mit denen wir seit vielen, vielen Jahren musizieren. Das heißt, es gibt also, um es anders auszudrücken, in dem Sinn kein Konzert von einem Fremdensemble oder von einer Gruppierung, wo zumindest ich oder meine Frau Martina nicht mitwirken würden. Und das ist insofern ein wesentliches Merkmal auch, dass wir im Prinzip dort 3 Konzerte konzipieren, natürlich unterschiedlichster Art, so wie Sie es eingangs auch schon erwähnt haben, mit Trompetenklängen und es gibt dann Musiker von den Wiener Philharmonikern, die Freunde von mir sind, mit denen wir zusammen musizieren. Also es ist jetzt nicht so, dass es unbedingt Originalklanginstrumente sein müssen, aber es ist im Wesentlichen die Barockmusik und vielleicht ein Teil der Wiener Klassik, wo also Werke aus dieser Zeit zu hören sind mit Freunden und von Freunden der Austrian Baroque Company.
Also es ist ein freundschaftlich-musikalisches Treffen.
Genau, genau.
Schön.
Genau.
Kommen wir zum Programm. 3 Konzerte, wir haben es schon angesprochen, werden zu hören sein. Es startet das Festival am 19. Juli mit himmlischen Trompetenklängen. Wolfgang Geisberg und Franz Landlinger spielen Barocktrompete und Sie an der Blockflöte und Martina Ohmann, Ihre Frau, am Cembalo. Auf dem Programm steht jetzt Barockmusik aus Italien und vom Wiener Kaiserhof. Mal ganz salopp gefragt, was sind jetzt denn da die Unterschiede zwischen Barockmusik aus Italien und Wiener Kaiserhof, musikalisch gesehen? Und von welcher Zeit sprechen wir da eigentlich?
Naja, wir sprechen von der Zeit her so, es ist im Wesentlichen die Mitte des 17. Jahrhunderts, also so 1640, 1660, 1680. Das ist vor allem Musik, die eben, wie Sie es schon erwähnt haben, am Wiener Kaiserhof entstanden sind. Das waren zum Teil natürlich auch italienische Komponisten, die dort angestellt waren und die vielleicht auch das ländliche Kolorit oder vielleicht kann man sagen auch Elemente der traditionellen Volksmusik vor allem einfließen haben lassen, während so rein italienische Musik sehr stark so vom virtuosen Gestus und von der Spritzigkeit und von dem, ja, man würde fast sagen, so feurige Kaskadenklänge, also die Italiener sind ja bekannt für ihren Übermut und für ihre Lebensfreude, die sich ja in vielen anderen Bereichen auch widerspiegelt. Aber das sind so ein bisschen diese Unterschiede. Das ist dann doch bei Komponisten von österreichischer Herkunft oder die auch vom Wiener Kaiserhof beeinflusst waren, die dann eben auch immer wieder ländliches Kolorit einbringen. Das äußert sich auch ein bisschen schon im Instrumentarium. Trompeten sind eben auch dafür wie geschaffen, einerseits also bei Zeremonien oder bei Kaiserempfängen aufzuspielen, aber eben dann auch mit starker Signalwirkung bei Jagden und so weiter. Also das war insofern auch eine Herausforderung für uns, als wir natürlich bei 2 Trompeten und einer Blockflöte und einem Cembalo, muss man sich so vorstellen, gibt es wahrscheinlich also kaum Originalliteratur, dass es jetzt Stücke für 2 Trompeten und eine Blockflöte gegeben hätte. Aber es gibt viele Anzeichen, wo eben 2 Trompeten auch mit einem Zink zum Beispiel oder mit einem anderen Blasinstrument, was man eben auch durchaus mit der Blockflöte heute auch spielen kann. Und diese Klangvermischung oder auch diese selbstständige Klangwelt, die jedes Instrument hat, das ist in dem Programm auch ein besonderer Reiz. Also natürlich, man kennt 2 Trompeten und es wird auch eine Orgel eingesetzt. Das ist so ein bisschen der typische Klang, den man auch so mit Trompeten verbindet. Aber es gibt dann auch zum Beispiel von Johann Josef Fuchs, von dem Komponisten aus der Steiermark, ein Stück, wo eine Trompete und eine Blockflöte zusammenspielen. Und das ist sehr subtil gestaltet, wo auch der Trompeter eine dynamische Palette spielen kann und wo man sich auch dem Klang der Flöte ein wenig anpassen sollte und kann, und das ergibt dann ein schönes Spiel eigentlich. Und das war, ist auch so ein bisschen eine Herausforderung von dem Programm, weil man natürlich und auch richtigerweise die Trompete mit Fanfarenklängen und mit Majestätik verbindet, aber es gibt auch eine andere Seite. Und vor allem werden die beiden auch Trompetenduette immer wieder auch spielen. Da gibt es ganz viel tolle Musik von österreichischen Komponisten zu entdecken. Und 2 Trompeten, ja, das ist etwas Himmlisches, um bei dem Verbalismus zu bleiben.
Ein Wort höre ich immer wieder raus, das ist dieses Entdecken, dieses auf die Suche machen. Und Sie als Barockmusiker sind wahrscheinlich sehr viel in Bibliotheken, könnte ich mir vorstellen.
Ja, es ist natürlich vieles, was man nicht in einem Musikgeschäft so kaufen kann. Das macht natürlich einerseits den Reiz aus, vor allem in den letzten 10 Jahren, wo auch die Digitalisierung so rasant zugenommen hat, werden immer wieder und immer mehr auch Online-Kataloge bereitgestellt, was zwar einerseits den zeitlichen Aufwand etwas vermindert und wo man zu Hause quasi durch den Computer auch in Bibliotheken hineinschauen kann, Aber ich empfehle natürlich jedem, wenn er die Gelegenheit hat, zum Beispiel in Wien in die Nationalbibliothek zu gehen, sich dort einmal ein paar Stunden Zeit zu nehmen und in eine Originalpartitur hineinzusehen. Das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Erlebnis, als wie wenn man vor dem Computer sitzt. Ich würde sagen, dass die Balance, die man finden sollte und die beiden Dinge miteinander gut zu verbinden, das erleichtert auf jeden Fall das Recherchieren von alter Musik. Und ja, es ist nach wie vor so, ja, so wie Sie es richtig sagen, so ein gewisser Entdeckergeist und eine gewisse Abenteuerlust, die man im Prinzip damals hatte und die einem eigentlich geblieben ist. Und das ist eigentlich ganz schön, gerade in Zeiten wie diesen.
Finden Sie immer noch Komponisten, die Sie nicht kannten vorher?
Ja, also ich habe vor allem durch Musikerkollegen, die immer wieder sehr kundig unterwegs sind, gerade was das Stift St. Florian zum Beispiel in Oberösterreich betrifft, da gibt es also einige Komponisten, die ich wirklich nicht kannte, die ganz, ganz tolle Kompositionen geschrieben haben, wie zum Beispiel ein gewisser Herr Aumann. Das waren oft auch Patres, die dort angestellt waren, aber die eine hohe kompositorische Kunst besaßen und ganz tolle Musik gemacht haben. Es ist natürlich immer so, dass es so wie heute, es gab vielleicht das Wort Marketing nicht in dem Sinn, wie es wir heute kennen, aber es war schon damals immer gang und gäbe, dass natürlich, wenn man sich bemüht hat, die Stücke bekannt zu machen, waren sie eben dann auch für die Nachwelt bekannter als wie Stücke, die geschrieben wurden, vielleicht noch am selben Tag oder am nächsten Abend aufgeführt wurden und dann schrieb man wieder weiter. Also diesen Prozess muss man sich natürlich auch so beinahe im Alltag integriert auch vorstellen. Selbst Komponisten wie Bach und Telemann und auch Mozart haben also unglaublich schnell ihre Entwürfe zu Papier gebracht, Musikern hingelegt, ein-, zweimal durchgespielt und am Abend gab es dann schon das Konzert und also man darf sich das oft gar nicht immer nur so vorstellen, wie wir heute diese Kultur gewohnt sind, dass es also dann voraus angekündigt wird, ein Jahr und dann macht man sich schick und geht in einen Abend und hört diese Musik, das ist natürlich alles wunderbar und toll organisiert und damals natürlich gab es dann immer wieder ein bisschen andere Gesetze auch, nicht? Mit doch dann Ausnahmen, natürlich wenn eine Kaiserkrönung anstand und natürlich gab es ganz offizielle, lang geplante Feste, aber es gab eben auch diesem normalen Komponier-Musiker-Alltag.
Dieses schnelle Aufschreiben, das sieht man ja dann auch in den Noten und kann man ja manchmal auch gar nicht entziffern, oder? Was
die meinten? Die Handschriften sind auch natürlich ganz, ganz unterschiedlich und da braucht man dann schon eine große Kenntnis oder muss man sich auch immer wieder an Spezialisten wenden, die das eben dann umsetzen können. Selbst auch bei einem Komponisten, wenn er in bestimmten verschiedenen Emotionen sich befindet, man kennt das von sich auch selber, wenn man schnell eine Notiz schreibt oder man hat eine Arbeit zu schreiben dann oder eine Geburtstagskarte und so weiter, dann ändert man natürlich auch immer wieder durch die Achtsamkeit des Schreibens das Schriftbild und das ist dann auch immer schön auch zu sehen oder wenn man sehr irritiert ist, Mozart zum Beispiel habe ich neulich in seine Requiem-Partitur hineingesehen, wie viel da durchgestrichen war oder bei Beethoven auch und wie viel korrigiert wurde und im Nachhinein bei Bruckner, weil wir jetzt gerade das Bruckner-Jahr haben nächstes Jahr, also die haben da sehr viel immer wieder korrigiert und quasi nachgebessert. Und das kann man dann auch sehen, wenn Zeitdruck bestand, dann natürlich muss das sehr schnell gehen, dann sieht man oft wirklich so Art Kritzi-Kratzi, würde man vielleicht sagen. Und dann gab es aber wieder Schönschriften und die Komponisten hatten ja sogenannte Kopisten damals, die also dann diese Handschrift sozusagen dann schön schreiben sollten. Da kann man ganz viel verschiedene interessante Schriftbilder miteinander vergleichen.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, es müssen ja unheimlich viele Noten unentdeckt bleiben, weil sie einfach nicht aufgehoben wurden, oder?
Also genau, ja. Also ich vermute, dass wahrscheinlich, also es gäbe viel mehr zu entdecken oder es gibt noch viel, viel mehr Musik als die wir also immer wieder aufführen und hören und so weiter. Nicht? Und auch mit Recht und so, weil oft die Qualität der Musik natürlich ganz, ganz toll und hochstehend ist. Aber wenn man die ganzen Archive und Bibliotheken zusammenlegen würde, wird das eine Unmenge mehr natürlich an Musik eigentlich sein. Nicht?
Ja.
Also drum ist es wichtig, dass man da, wenn man so eine Entdeckerlaune spürt und wenn man, es ist ja nicht so sehr, weil es nur eine Art Hobby oder so wäre, sondern es ist schon eine Notwendigkeit auch, also vor allem in meiner Branche, weil es eben auch gerade auch für mein Instrument gar nicht so viel offizielle Originalliteratur gibt. Und also das Nachstöbern und das Arrangieren und das Schauen oder das Entdecken von neuen Komponisten und Kompositionen ist beinahe ein Muss. Mhm. Weil da täte man sich vielleicht bei einer Violine oder bei einem Klavier ein wenig leichter, weil es da so eine Unmenge an hochqualitativen Stücken von vornherein gibt, dass wahrscheinlich ein Menschenleben gar nicht ausreicht, um das alles zu spielen. Und wahrscheinlich gibt es sicher auch da natürlich Komponisten zu entdecken, aber da ist natürlich das Spielen und Reproduzieren von ganz toller Musik schon so eine gewaltige Aufgabe. Ich denke immer an die Organisten zum Beispiel, wenn man sich das Orgelwerk Bachs zum Beispiel anschaut, ist würde durchaus genügen, ein ganzes Menschenleben, Musikerleben mit Bach-Orgelwerken zu verbringen. Ja. Und es fehlt einem nichts und man bräuchte in dem Sinn nichts entdecken, unter Anführungszeichen, sondern man kann sich an dieser Textur einfach immer wieder versuchen und bekommt neue Blickwinkel. Und das sind so diese unterschiedlichen Ebenen eines Musikerdaseins, aber in meinem speziellen Fall und auch in denen von meinen Kollegen, die Barockmusik machen und Renaissance-Musik, ist es wichtig, immer wieder auch in Bibliotheken zu schauen.
Herr Ohmann, Sie haben 30 Blockflöten, habe ich gelesen. Sind es mehr oder sind es?
Na, mittlerweile sind es vielleicht schon ein bisschen mehr, aber ja. Es ist einfach die Tatsache, dass man doch in verschiedenen Stilen und auch in verschiedenen Zeitepochen und auch Zeitepochen im Sinne von Instrumentenbauer, die sich immer wieder auch gewandelt haben. Also eine Renaissance-Blockflöte und eine Barock-Blockflöte sind beinahe wirklich zwei verschiedene Instrumente. Da hat sich die Innenbohrung und das Holz und alles Mögliche immer wieder einem Wandel unterworfen. Und dann vor allem haben wir auch immer wieder die Problematik der Stimmtonhöhe, also das, was wir so kennen mit 440 oder 443 Hertz, das ist ja nur eine standardisierte Stimmtonhöhe, die irgendwann einmal vor 200 Jahren oder 150 Jahren mehr oder weniger festgelegt wurde, aus gutem Grund auch, weil man natürlich nicht ständig verschiedenste Instrumente bauen kann, wenn man bedenkt, man würde in Linz 443 spielen und in Wien spielen sie 430 und in Salzburg 392, würde das eher chaotisch enden und man könnte gar nicht so viele Instrumente haben. Aber in der damaligen Zeit hat natürlich die verschiedene Stimmtonhöhe, zum Beispiel in Venedig im 17. Jahrhundert, war die Stimmtonhöhe sehr hoch, weil natürlich auch die Bespannung der Saiteninstrumente und vor allem die damit verbundene Klangfarbe eine ganz andere war. Also es war einfach, wenn man Monteverdi in der Originaltonhöhe hört, hat man eine ganz andere Helligkeit und eine ganz andere Spritzigkeit vom Klang, als wie wenn man das einen Halbton oder Ganzton tiefer spielen würde. Man weiß ja auch bei den Streichinstrumenten, dass wenn man einen höheren Stimmton hat, natürlich die Spannung auf dem Instrument eine ganz andere ist und das bewirkt natürlich dann auch das Klangbild ganz wesentlich. Ne? Und bei den Blockflöten ist es ähnlich. Wenn ich auf einer Altblockflöte in 466 spiele oder auf einer Altflöte in 415 Hertz, einen Ganzton tiefer, dann ist einfach im Klang eine andere Wärme und eine andere Raumgebung natürlich da. Und das macht eben dann den Umstand von, dass man dann eben auch viele Instrumente hat und die Blockflöte, wie Sie ja wissen, wurde ja damals auch in Chorlagen oder in Familien quasi gebaut, also Sopran, Alt, Tenor, Bass und darüber hinaus auch noch einiges mehr. Also das ist dann nicht so ein Instrumentenfimmel, wo man vielleicht meinen könnte, Hauptsache man hat viel Instrumente, sondern das wird dann doch im Lauf des Musikerlebens eine Notwendigkeit, dass man natürlich dann einfach schaut. Es ist übrigens bei fast allen Instrumenten, selbst auch bei den Klavieren und so weiter, muss ich Ihnen ja gar nicht sagen als Pianistin, dass natürlich da auch verschiedenste Fabrikate und verschiedene Größen und Spannungen, die das Instrument in sich hat, dann eine ganz andere Anschlagkultur und ein ganz anderes Hörempfinden da natürlich auch das voraussetzt. Und das ist aber auch das Schöne, dass man quasi mit Klängen sozusagen immer wieder experimentieren kann und soll.
Es ist eine Wissenschaft für sich. Mhm. Wenn ich den Platz hätte und könnte, würde ich mir auch mehrere Klaviere zulegen. Das ist bei der Blockflöte natürlich
ist dann ein bisschen einfacher, klar.
Ist einfacher, ja, aber ich finde das extrem spannend zu hören, auch dass die Stimmhöhe, natürlich klar, Sopran, Alt, das hört man jetzt wirklich den Unterschied, aber so diese kleinen Feinheiten, dass die so einen großen Unterschied dann machen, ist natürlich klar.
Ja, wenn 3, 4 Streichinstrumente mit einer Blockflöte und einer Orgel musizieren, wo der Kammerton auf 465 Hertz ist zum Beispiel und dasselbe Stück dann also nicht nur einen Ton tiefer transponiert wird, sondern wo die Instrumente ihre Spannungen einen Ton tiefer machen, also wo die Orgelpfeifen dementsprechend länger sind, wo die Spannung der Saiteninstrumente etwas weniger wird, ne, dann ist das also ganz, ganz ein anderes Klangbild eigentlich. Man kann das bei CDs zum Beispiel sehr gut hören, wenn man vielleicht einmal 2 CDs vergleicht, wo zufälligerweise ein und dasselbe Stück ist und es wird in einer anderen Stimmtonhöhe gespielt, dann kann das den Charakter unglaublich ändern eigentlich. Mhm. Und nachdem wir bemüht sind, dass man den Komponisten sozusagen oder die Vorstellung eines Komponisten, wie soll man sagen, als höchste Instanz versucht anzusehen, dann ist es nicht ganz unwichtig, sich in diese Zeit und auch in diese Vorstellungskraft, in diese vermeintliche, die der Komponist vielleicht gehabt hätte, sich hineinzuversetzen. Und da schließt sich dann auch die Sinnhaftigkeit von den Instrumenten eigentlich, nicht? Also wenn man auf einer Oboe zur Bachs Zeit spielt oder von einer Oboe, die wir heute gewohnt sind, die eine Entdeckung des späten 19. Jahrhunderts ist, dann sind das einfach 2 verschiedene Instrumente, die in sich natürlich wunderbar sind und wunderbar gespielt werden, aber wo man dann doch sagen muss, wenn man sich mit dem Klangbild der Bachzeit beschäftigt, dann kommt natürlich einer Barockoboe diese Klangartigkeit der Vorstellung des Komponisten und dem Stück natürlich näher als so ein Instrument des 20. oder 19. Jahrhunderts. Man kann das zum Beispiel gerade jetzt, weil wir über Bruckner auch kurz gesprochen haben, weil nächstes Jahr der 200. Geburtstag von Anton Bruckner ist, gibt es mittlerweile auch Orchester, die Bruckner-Symphonien mit Instrumenten aus der damaligen Zeit von Anton Bruckner spielen, die vielleicht bei manchen Instrumenten nicht ganz so unwesentlich sind als wie jetzige, aber es gibt viele Instrumente, die ganz, ganz anders sind als unsere jetzigen modernen Instrumente. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn das 90, 100 Leute spielen in so einem Orchester, dass das Klangbild dann schon einen ganz anderen Eindruck vermittelt. Also es geht jetzt auch nicht um eine Wertung und so, also das muss dann jeder für sich selber entscheiden, was ihm heutzutage irgendwie besser gefällt. Aber es ist interessant einfach zu sehen, wie das Klangbild sich doch sehr, sehr stark ändern kann.
Ja, und die historische Aufführungspraxis jetzt von Barock- oder Renaissance-Musik, finde ich, ist auch schon mehr angekommen als eigentlich die historische Aufführungspraxis von Anton Bruckner oder Komponisten der jüngeren Geschichte.
Genau, genau. Das braucht natürlich alles seine Zeit und seine Entwicklung. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass ich selbst ich, wo ich im Prinzip also eher Spezialist für die alte Musik tituliert werde, ich habe wunderschöne Erfahrungen auch mit modernem Instrumentarium beim Spielen von Barockmusik gemacht. Also ich erinnere mich an viele Klavieraufnahmen mit dem Johann Sebastian Bach-Werk, dass das also nicht unbedingt jetzt nur zwingend auf einem Cembalo sein muss, weil man kann natürlich auf einem Cembalo genauso schlecht Bach spielen und auf einem Klavier ganz toll Bach spielen. Also es ist das Instrument natürlich, sagen wir mal so, wie es vielleicht Anoncourt auch einmal erwähnt hat, eher sekundär, sondern es geht primär natürlich, dass man die Art der Musik aus der damaligen Zeit versucht zu verstehen und diese Kodierung, die drinnen ist, weil ja in den Noten also kaum etwas drinnen steht, dass man sich einfach den Regeln und Ansichten, die diese damalige Zeit kreiert hat, dass man sich da kundig macht und dann versucht, so gut wie möglich auf das Instrument zu übertragen, dass dabei vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich alte Instrumente vielleicht das ein wenig erleichtern könnten oder wo man dann schlüssig wird, wenn das Klangbild, weil ich zuerst von einer Barockoboe gesprochen habe, dem Ansinnen von so einem Bachschen Stück natürlich näher kommt. Das fügt sich dann eigentlich mit der Beschäftigung. Aber es gibt diese Parameter wie Artikulation und Dynamik, die sich nie ändern. So, wenn man auf einem Klavier gut artikuliert und eine dynamische Palette aufzeigen kann, hat man also unglaublich viel gewonnen. Also es muss nicht immer das Klangbild eines Cembalos oder einer Orgel sein.
Das zweite Konzert wird virtuose Flötenmusik sein, wir haben es schon angesprochen.
Mit dem Hausensemble sozusagen.
Genau, mit dem Hausensemble, mit dem alles begonnen hat.
Genau.
Wie viele Blockflöten werden dabei sein?
Also meistens sind es so um die 10, 12 Stück eigentlich, ja, die da irgendwie auf so einem Sessel liegen neben dem Notenpult. Und ich werde dann auch immer wieder gefragt, das finde ich ganz rührend. Also sagen Sie mal, wie wissen Sie immer, dass Sie also nicht zur falschen Flöte greifen bei dem und bei dem Stück und so. Und in der Tat ist es aber wirklich gar nicht so einfach. Natürlich ist man da schon jahrelang trainiert und so weiter, aber es kann immer wieder schon mal passieren, dass man eine falsche Flöte oder wenn sich zwei Flöten ein wenig ähneln, dass man da in der Schnelligkeit zu einem falschen Instrument greift. Aber im Normalfall ist das Spielen von verschiedenen Größen der Blockflöten auch wichtig, weil es eben auch die verschiedenen Klangcharaktere auch widerspiegelt. Ne? Und beim heurigen Konzert kommen wir auch mit der Urbesetzung des Ensembles, also mit Blockflöte, Barockgitarre, Barockfagott und Cembalo. Das sind also, ist im Wesentlichen unser familiärer Kern, mein Bruder Daniel an der Barockgitarre, Martina, meine Frau, an Cembalo und Orgel und ich auf der Blockflöte und ein ehemaliger Student von mir, der eben Fagottist auch ist, der Wolfgang Heiler, mit dem hat mehr oder weniger alles auch ein bisschen angefangen und wir spielen immer wieder, nicht allzu oft, aber immer wieder gern in dieser klassischen Viererbesetzung und das ist eben auch heuer in Everding das zweite Konzert.
Das Festivalfinale findet dann am 8. August statt. Zwei Solisten der Wiener Philharmoniker werden spielen, der Walter Auer Flöte und Sebastian Breit an der Oboe. Mhm. Das ist dann auch noch Barockmusik.
Oder das ist im Wesentlichen auch, ja, Barockmusik, wobei auch eventuell hier vielleicht das eine oder andere klassische Stück mit Fagott und Oboe zum Beispiel auch erklingen kann. Aber es ist so zwei Drittel auf jeden Fall des Programms, also barocke Kammermusik, vor allem mit Walter Auer verbindet mich schon seit vielen Jahren eine innige Freundschaft und Sebastian Breit, ihn habe ich eigentlich erst vor kurzem kennengelernt, das war auch eine ganz, ganz tolle Begebenheit und zwar haben die Wiener Philharmoniker in Wien die Matthäus-Passion heuer am 1. April mit Franz Welser-Möst gespielt im Wiener Konzerthaus und ich bekam dann die Anfrage, da gibt es eine Arie für zwei Blockflöten und zwei Oboe d'Amore und die wollten das dann doch mit zwei Blockflöten machen und da habe ich eben dort musizieren dürfen und saß eben da auch mit den Holzbläsern der Philharmoniker in einer Reihe und das war also für mich auch ganz ein besonderes Erlebnis, ein besonderes Klangerlebnis vor allem. Und die Oboe hat eben damals Sebastian Breit gespielt und gerade in der Matthäus-Passion, wie in vielen Werken von Bach, hat die Oboe viel solistische Aufgaben und er saß neben mir und stand dann bei den Arien immer wieder auf und ich habe das unglaublich genossen und es war wirklich so schön und traumhaft zuzuhören. Und das ist noch ein ganz, ganz junger Kerl und wir kamen durch die Probentätigkeit immer wieder ins Gespräch und so. Und dann hat er mir erzählt, dass er eben auch so ein Fan von Barockmusik ist und er hat seine CDs zu Hause mit den und den Sonaten und so weiter. Und dann dachte ich, na, das wäre doch einmal eine tolle Gelegenheit und habe ihn dann eben gefragt. Und die Philharmoniker sind ja in Salzburg sehr beschäftigt in der Zeit und es war gar nicht so leicht, einen Termin dann zu finden, aber es hat dann mit dem 8. August hat es dann gut geklappt und freue mich da schon ganz besonders. Und beim dritten Konzert wird übrigens auch am Anfang des Konzertes, die Leute kommen zum Teil schon sehr früh, weil es so einen wunderbaren Schlossgarten gibt, wo man dann eben zum Ahnensaal hinaufgehen kann. Und die halten sich dann immer wieder gern im Schlosspark auf und dann kam vor einigen Jahren mir mal die Idee, vielleicht auch das ein bisschen musikalisch sozusagen einzuleiten. Und da gibt es eben dann immer ein Klarinettenensemble, ein Klarinettenquartett, was sich aus Amateurmusikern zusammensetzt. Das ist auch eine schöne Geste, finde ich. Es ist von der Raiffeisenbank in Eferding der Direktor, der Klarinette spielt. Ja. Und es ist auch der Generaldirektor von der Obersten Versicherung, der spielt. Und die haben sich da gefunden und das ist immer ganz wunderbar. Die spielen da so eine halbe Stunde vor Beginn im Hof mit zwei anderen Kollegen noch, mit dem Martin Wögerer und dem Ottmar Nagel, spielen die da Musik für vier Klarinetten und das kommt wunderbar an, auch wenn ich dann oben im Künstlerzimmer schon bin und die Fenster sind offen, das klingt dann immer wieder natürlich in den ersten Stock hinauf und da freue ich mich auch sehr besonders, ja.
Weil Sie es vorhin angesprochen haben, Kulinarik, was gibt es Kulinarisches zu entdecken?
Also es ist so, dass es gibt einen sogenannten Soar-Optimistinnen-Club in Eferding. Das ist eine Vereinigung, die für soziale Projekte eben auch wirbt und versucht, da gestaltend mit einzuwirken. Und die haben früher immer wieder in der Pause Brötchen und Getränke serviert und die Einnahmen kamen eben dann einem guten Zweck zugute. Und leider durch die Pandemie durfte man das dann nicht mehr. Und wir waren auch angehalten, Konzertprogramme ohne Pause zu machen. Das haben wir jetzt auch ein bisschen beibehalten. Und dann war natürlich doch der Aufwand relativ groß. Und vor allem nach dem Konzert war es dann schon relativ spät, dass man da also selber was kreiert und selber mit einem kleinen Personal irgendwie arbeitet. Und dann kam die Idee von der Konditorei vor. Das ist eine ganz renommierte, sehr alt eingesessene Konditorei am Hauptplatz in Eferding, ein paar Gehminuten vom Schloss entfernt. Sie würden gerne jedes Mal, wenn ein Konzert ist, bis Mitternacht für uns aufmachen und dort Kleinigkeiten servieren. Und das hat also unglaublich eingeschlagen, könnte man fast sagen. Also die Leute gehen dann wirklich gerne nachher immer zum Vogel und das war dann ganz lustig. Ich hatte dann einmal eine Ansage nach einem Konzert gemacht. Also sie sind herzlich eingeladen, jetzt noch beim Vogel zu weilen und da war großes Gelächter im Publikum, weil es natürlich so kam, wie wenn ich das Publikum einladen würde. Dem war nicht so ganz, aber ich habe natürlich das offeriert und die Leute haben das dann wahrgenommen und das ist dann immer ein sehr schöner Ausklang, weil man ist dann sozusagen mit einem Teil des Publikums auch dort beisammen und man kann sich so auch ein bisschen unterhalten. Und mittlerweile ist das so eine kleine Familie auch schon geworden und das ist immer wahnsinnig nett eigentlich.
Schön. Ja. Drei feine Kammermusikabende stehen bei den Eferdinger Schlosskonzerten auf dem Programm am 19. Juli, am 26. Juli und am 8. August, also immer sozusagen eine Woche hintereinander. Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr, finden im Ahnensaal des Schloss Starnberg statt. Alle Infos zu Tickets, Anreise können Sie auf der Webseite des Festivals eferdingerschlosskonzerte.at nachlesen oder auch in den Shownotes der heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und vielen Dank auch an Sie, Herr Ohmann, für das Gespräch.
Danke für die Einladung. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und freue mich vor allem, dass man den Menschen sozusagen draußen Kultur wieder schmackhaft machen kann und gerade in Oberösterreich, wo so eine kulturelle Vielfalt herrscht, ist das also wirklich ganz was Tolles, wenn man eben wieder in den Genuss eines Konzertes oder auch Theater oder was auch immer man gerne hat, kommen kann.
Das freut mich zu hören. Ja, und mir bleibt jetzt nicht mehr viel zu sagen, als haben Sie einen schönen Sommer, machen Sie es gut und besuchen Sie die Eferdinger Schlosskonzerte.
Ja.